Grüß Gott und guten Abend. Ihr wisst das alle, wir haben das Handy, da tun wir mit der Gesichtserkennung das Aufsperren oder mit dem Zeigefinger, Daumenabdruck. Das ist uns schon im Alltag, wie ist das normal und so. Die Frage ist, ob das cool ist. Und die Antwort ist in Kurzform, nein, es ist nicht cool. Das wissen wir zwar, aber so genau wissen wir es nicht. Und daher hat die Arbeiterkammer, das ist die Dame da oben, sozusagen, kommt, ich sehe sie auf meinem Schirm noch über mir, an die Österreichische Akademie der Wissenschaften einen Forschungsauftrag gegeben und dort das Institut für Technikfolgenabschätzung hat eine Studie gemacht, wie sich biometrische Daten, wie das so schön heißt, da geht es ja noch viel weiter. Die jüngsten Entwicklungen sind so, dass das Handy hat ja einen Bewegungssensor. Das Handy merkt, wo du es trägst und wenn es jemand anderer trägt als du, weil du bist der, der es normalerweise trägt. Also da gibt es schon so Diebstahlsicherungen und du könntest dein Auto damit aufsperren und so. Also das geht ganz weit, ganz tief hinein in unseren Alltag. Und niemand stellt die Frage, ob das schlau ist. Nein, das stimmt nicht ganz. Wir stellen uns die Frage und natürlich auch die Arbeiterkammer. Und daher gibt es heute Abend die Vorstellung, this is a world premiere, der Studie der Arbeiterkammer zusammen mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften über Körpermerkmale Biometrik im Alltag, vor allem im Hinblick auf Consumer. Das sind die, die sich nicht auskennen, sich aber damit herumschlagen müssen. Daniela, es ist euer Vortrag. Ich bitte vor den Vorhang.
Ja, vielen Dank. Ich mache den Anfang. Auch von mir ein herzliches Willkommen zum einem Werkstattgespräch zum Thema Biometrie, der Körper als Schlüssel. Und ich möchte mit einem kurzen Überblick beginnen, was wir eigentlich meinen, wenn wir über Biometrie reden. Hier ist ein kurzer technischer Überblick. Meistens, wenn wir über Biometrie reden, reden wir über physiologische Merkmale. Also das können zum Beispiel sein der Fingerabdruck, aber auch Gesichtsform. Also schon lange verwendet werden auch solche Sachen wie Unterschrift. Das sind dann Verhaltensmerkmale. Und all diese Merkmale haben gemein, dass sie bei einer Person einzigartig sein sollen. Das heißt, nur diese Merkmale finden sich in dieser Kombination nur bei einer Person. Und der erste Schritt, den wir machen müssen, um diese Merkmale zu finden, ist erstmal die Merkmale zu erfassen. Da können verschiedene Sensoren zum Einsatz kommen. Ich habe hier ein paar als Beispiel drauf. Also bekannte Sensoren sind zum Beispiel Kameras, aber auch Mikrofone, wenn es um Stimmerkennung geht, oder Fingerabdrucksensoren. Es gibt aber in letzter Zeit immer weitere Bestrebungen, zusätzliche Sensoren hinzuzufügen. Also zum Beispiel, das Verhalten kann auch von Smartphones erkannt werden. Teilweise gibt es auch solche Sachen wie dezidierte Venenscanner. Also es gibt eine große Vielfalt. Und wenn diese Merkmale einmal erfasst sind, dann müssen sie analysiert werden. Und diese Analyse passiert normalerweise in zwei Abschnitten. In einem ersten Abschnitt lernt das System, welches Merkmal zu welcher Person gehört. Das heißt Registrierung. Vielleicht kennt ihr das von Smartphones oder auch von anderen Bereichen, wo zum Beispiel Fingerabdruckleser zum Einsatz kommen, dass da am Anfang man mehrmals den Finger auflegt oder man ein Bild aus mehrere Bilder aus verschiedenen Perspektiven schießt und das System extrahiert daraus besondere charakteristische Merkmale und speichert die. Und das nächste Mal, wenn jetzt eine noch unbekannte Person erfasst werden soll, gibt es einen Abgleich. Das heißt, es wird mit dem gespeicherten Merkmal verglichen. Ist das die gleiche Person? Stimmt das hinreichend genau überein oder ist das eine unterschiedliche Person? Ganz genau wird es nie übereinstimmen, weil aufgrund von der Variabilität der Sensoren und auch von biologischen Merkmalen, die sich leicht über die Zeit verändern können, es immer davon auszugehen ist, dass es einen kleinen Unterschied gibt. Und je nachdem, ob ich das mit einem Beispiel vergleiche, also ob ich eine Person, von der ich weiß, wen ich erwarte, verifizieren möchte, oder ob ich eine große Anzahl von Personen habe, von denen ich nicht weiß, wen ich zu erwarten habe, heißt das Verifikation oder wenn ich versuche, eine Person rauszufinden, Identifikation. Und in diesem Bereich gibt es natürlich einige technische Überlegungen, die man anstellen kann. Hier habe ich sie nach den verschiedenen Stadien gegliedert. Also zum Beispiel bei der Erfassung, insbesondere dann, wenn ich auf Basis dieses Systems Zugriff gewähren möchte oder nicht, muss ich mich erstmal fragen, sehe ich da eigentlich eine reale Person oder ist das nur ein nachgemachtes Merkmal, ist das eine Attrappe? Und da gab es in der Vergangenheit relativ viele Beispiele dafür, dass auch Systeme, die im Unternehmensumfeld zum Einsatz kommen und Zugang zu sicherheitskritischen Bereichen bieten, relativ leicht durch Attrappen getäuscht werden konnten. Ein zweiter wesentlicher Punkt, der vor allem beim Bereich der Identifizierung wichtig ist, ist, weiß die betroffene Person überhaupt, dass eine biometrische Erfassung stattfindet? Beispielsweise bei Kameras oder bei Stimmaufnahmen ist das nicht notwendigerweise der Fall. Und selbst wenn die betroffene Person es weiß, findet die Erfassung freiwillig statt. Also man kann sich zum Beispiel Szenarien vorstellen im Bereich von Sicherheitspolizei, wo eine Person verpflichtet ist, ihre Merkmale erfassen zu lassen und gar nicht die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, ob sie das möchte oder nicht. Bei der Analyse selber gibt es auch unterschiedliche Dinge, die man berücksichtigen muss. Zuerst mal die Fehlerrate. Also Fehlerrate heißt in diesem Zusammenhang, kann man nach verschiedenen Kriterien messen, aber zwei sehr häufig genutzte Analysen sind die Falschakzeptanzrate, also wie viele Personen ich als richtig als erkenne und zum Beispiel Zugriff gewähre, obwohl sie nicht diese Person sind, und die Falschzurückweisungsrate, also wie viele Personen ich den Zugriff verwehre, obwohl sie eigentlich berechtigt werden. Und generell, je größer die Datenbank und je schlechter die Qualität der Aufnahme ist, desto größer wird diese Rate. Und das ist insbesondere bei Systemen ein Problem, die halt sehr große Datenbanken aufweisen, zum Beispiel im Bereich der Sicherheitspolizei, aber auch denkbar ist das in Bereichen wie Gesichtssuchen über das gesamte Internet. Jetzt ist es aber so, dass sehr oft zum Beispiel mit Videokameras oder Stimmaufnahmen Daten erfasst werden, ohne dass die betroffenen Personen überhaupt daran denken, dass die später biometrisch ausgewertet werden. Das ist ein Bereich, der in letzter Zeit sehr häufig diskutiert wurde, dass zum Beispiel Gesichtsaufnahmen, die ursprünglich für völlig andere Dinge gedacht waren, plötzlich später biometrisch analysiert werden. Und genau dieser Bereich lässt sich technisch schwer verhindern, weil ein veröffentlichtes Foto genauso gut zur Dokumentation eines gelungenen Urlaubs als auch beispielsweise zur Gesichtserkennung geeignet ist, wenn das Gesicht der Person leicht erkennbar ist. Und ein dritter wesentlicher Punkt, der vor allem auch Anwendungen zur Authentifizierung betrifft, ist, wo werden die Daten gespeichert? Biometrische Merkmale sollen ja möglichst dauerhaft und möglichst unveränderbar sein. Das heißt, wenn diese biometrischen Merkmale einmal anderen zugänglich sind und damit kopiert werden können, sind sie eigentlich als Zugangsdaten nicht mehr zu gebrauchen. Dementsprechend ist immer die Frage, werden diese Daten übertragen? Werden sie nur lokal am Gerät ausgewertet, idealerweise auf dem Gerät, das sie bereits erfasst? Oder werden sie überhaupt veröffentlicht, wie das zum Beispiel bei Fotos häufig der Fall ist? Je nachdem, welche Anwendung ich habe, kann ich hier zu sehr unterschiedlichen Chancen und Risiken kommen. Und damit kommen wir auch bereits zum Überblick der Anwendungsfelder. Die obere Zeile sind vor allem Anwendungen, wo Personen Zugriff auf einen bestimmten Bereich gestattet werden soll, je nachdem, ob der Abgleich funktioniert hat, also ob die Person erkannt wurde oder ob erkannt wurde, dass diese Person nicht da ist. Klassiker sind zum Beispiel Gesichtserkennung oder Fingerabdruckleser am Smartphone, aber auch beispielsweise im Unternehmensumfeld Fingerabdruckleser als Zugangssystem oder auch auf der rechten Seite hier angedeutet Handvenenscanner, die vor allem im Unternehmensumfeld verbreitet sind. Wichtig ist hier auch, dass diese Zugangsmöglichkeiten vielleicht für die betroffene Person auf den ersten Blick einfacher erscheinen, weil im Gegensatz zu einem Passwort kann man nichts vergessen und im Gegensatz zu einer Schlüsselkarte und einem Schlüssel nichts verlieren. Allerdings werden sie auch sehr häufig unbewusst hinterlassen. Also Fingerabdruck kennt jeder, auch Gesichtsfotos sind mittlerweile sehr häufig von Personen zugänglich. Das heißt, sie sind sehr schwer geheim zu halten. Ironischerweise heißt das, dass genau dieser Vorteil der einfachen Bedienbarkeit auch gleichzeitig ein Nachteil ist, wenn ich auf Basis dessen Authentifizierung ermöglichen möchte, weil ich nicht sicherstellen kann, ob die Person überhaupt weiß, dass sie ihre Merkmale hinterlässt oder sich authentifiziert. Das heißt, für die Person ist es einerseits nicht sehr sicher im Sinne von, es ist sehr schwierig einzuschätzen, ob das Merkmal tatsächlich nicht in falsche Hände kommen kann. Und andererseits ist ein Datenleck potenziell mit lang andauernden Folgen verbunden. Das heißt, in diesem Bereich sind biometrische Methoden zwar technisch bereits sehr weit ausgereift, aber de facto führen sie alleine zu keinem großen Sicherheitsgewinn. Hingegen in der zweiten Zeile, angedeutet hier mit einem System zur Gesichtserkennung, beispielsweise in öffentlichen Bereichen, und einem System zur Spracherkennung, werden sehr häufig Daten, die eigentlich ursprünglich für andere Zwecke vorgesehen waren, für biometrische Zwecke ausgewertet. Also zum Beispiel Überwachungskameras, die ursprünglich dazu gedacht waren, einen Bereich zu beobachten, plötzlich dazu verwendet, um Menschen zu identifizieren. Und hier haben wir das Problem, dass dadurch, dass hier ein Vergleich mit einer sehr großen Personengruppe durchgeführt wird, wo sehr häufig auch nur sehr wenige Personen überhaupt das auf der Zielliste für die Identifizierung sind, es zu sehr hohen falsch-positiven Raten kommt. Das heißt, sehr häufig Personen erkannt werden, die eigentlich gar nicht gesucht wurden. Insbesondere in Kombination mit schlechter Bildqualität oder schlechter Tonqualität kann dies umso häufiger vorkommen. In der Vergangenheit gab es da bereits Erfahrungen, dass Fehlerraten von bis zu 98% aufgetreten sind in Feldversuchen. Das heißt, diese Technologie ist aus jetziger Sicht einfach nicht geeignet, um in großen Menschenmengen einzelne Menschen zu identifizieren, wenn die Datenbank selber im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung oder zur Gesamtanzahl an Personen, die von der Kamera erfasst werden können, sehr groß ist. Insgesamt heißt das aus technischer Sicht also, Biometrie ist zur Verifikation von Identitäten prinzipiell geeignet, aber nicht sicher, weil nicht sichergestellt werden kann, dass die Person tatsächlich ihre Identität bestätigt haben wollte. Gleichzeitig gibt es aber das Problem, dass bei der Identifikation von großen Personenmengen es passieren kann, dass sehr viele falsch positive sind. Das heißt, in diesem Bereich ist die Technologie einfach noch nicht an einem Punkt angekommen, wo man sagen kann, dass die großflächig nicht zu starken gesellschaftlichen Verwerfungen führen könnte. Und auf diese gesellschaftlichen Probleme wird jetzt im Folgenden noch näher eingegangen.
Ja, danke schön. Auch von mir ein schönes guten Abend. Mein Name ist Walter Peisel und wir vom Institut für Technik Folgenabschätzung haben uns natürlich einerseits die Technik angesehen, weil das ja die Basis ist, die es zu analysieren gilt. Unser Hauptaugenmerk liegt aber natürlich, wie der Name des Instituts schon sagt, auf den Folgen neuer Technologien. Das heißt, was bedeutet es, wenn bestimmte Technologien, die entwickelt werden, großflächig eingesetzt werden? Was bedeutet es fürs Zusammenleben? Was bedeutet es für Unternehmen, für uns, für Konsumentinnen, aber auch zum Beispiel für die demokratische Verfasstheit unserer Staaten? Und da ist es jetzt ganz sicher ganz wichtig, kurz über die Gesichtserkennung, die der Felix schon angesprochen hat, zu sprechen. Und Biometrie ist doch in der Regel davon oder besonders dafür bekannt, dass man eine Aktion setzt, physisch anwesend ist bei der Überprüfung, bei der Verifikation und gerade im Bereich der Gesichtserkennung, es ist schon angesprochen worden, wenn große Menschenaufläufe oder wenn in der Öffentlichkeit Gesichtserkennung durchgeführt wird, passiert das in der Regel unbemerkt und auch unabhängig, und das ist das Spannende, auch unabhängig von der physischen Anwesenheit, weil mittlerweile über Gesichtserkennungssoftware auch schon Bilder aus dem Netz sozusagen gesucht werden, aufgefunden werden und biometrisch vermessen werden. Das heißt, wir haben einerseits einen Hang zur Massenüberwachung und zur Erosion der Anonymität, einerseits auf privater Ebene. Es gibt die zwei großen Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, die auch sozusagen schon Skandale ausgelöst haben. Das ist einerseits Clearview in den USA und das andere ist PIMEYE aus Polen. Bei Clearview geht man davon aus, dass es etwa 3 Milliarden Bilder aus diversen sozialen Netzwerken gesammelt hat, analysiert hat und dann mit Hilfe von Gesichtserkennungssoftware eben den Sicherheitsbehörden zum Beispiel zur Verfügung stellen will. PIMEYE ist in der derzeitigen Aufmachung angeblich datenschutzfreundlich, weil es ermöglicht, das eigene Foto hochzuladen und zu finden, wo man denn überall schon das Bild gepostet hat. Wenn man das tut, sollte man wissen, dass PIMEYE, um das tun zu können, die sogenannte Trainingsdaten von etwa 900 Millionen Bildern aus diversen sozialen Netzwerken einmal runtergespeichert hat, ohne dass diese Menschen, die auf diesen 900 Millionen Bildern drauf sind, das gewusst haben. Das heißt, da beginnt schon die Datenschutzverletzung. Das heißt, wichtig ist, sich nicht auf diesen ersten Eindruck der Website sozusagen zu verlassen, sondern ein bisschen sozusagen vorsichtig zu sein. Was ist bei der Gesichtserkennung und den Kontroversen drumherum noch wichtig? Es gibt ein relativ hohes Diskriminierungspotenzial. Es gibt eine Studie aus den USA aus 2019, dass Personen aus dem asiatischen oder afroamerikanischen Raum oder Aussehen aus etwa 100-mal häufiger falsch identifiziert werden als Weiße. Das heißt, auch hier haben wir eine riesige Menge an Trainingsdaten. Wir haben künstliche Intelligenz, die dann versucht, daraus Schlüsse zu ziehen. Und wenn die Trainingsdaten eben einer bestimmten Art von Gesicht sozusagen geschuldet sind, dann werden andere Gesichtsformen einfach schlechter erkannt. Das hat dazu geführt, dass es insgesamt bereits ein Abrücken auch teilweise von Gesichtserkennung gibt. Es ist zum Beispiel die große Firma IBM aus diesem Geschäftsfeld ausgestiegen, weil sie findet, dass es zu viele ethische und grundrechtliche Fragen gibt. Aufgrund Black Lives Matter, dieser Bewegung in den USA und eben dieser Diskriminierung, haben Städte wie San Francisco, Berkeley, Oakland, Boston, aber auch Portland die Verwendung von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum verboten. Interessant waren, das finde ich ganz nett, es wurde in San Francisco dann Einschränkungen von diesem Verbot gemacht, damit die Bediensteten dieser Stadt noch auf ihren iPhones, die iPhones mit ID sozusagen entsperren konnten. Das heißt, wir haben hier eine sehr ambivalente Situation. Es ist einerseits ein Politikum. Wir haben auch in Österreich die Polizei verwendet Gesichtserkennungssoftware, die ein Jahr im Pilotbetrieb gelaufen ist und seit August aktiv ist. Hier wurde immer behauptet, sie wird nicht im Online-Betrieb verwendet und nur für schwere Straftaten. Mittlerweile gibt es Meldungen, dass sie auch zur Überprüfung von Demonstrationen zum Beispiel verwendet geworden sein soll. Über die Rechtsgrundlage, also über den juridischen Aspekt, gibt es auch sozusagen unterschiedliche Meinungen. Die Polizei beruft sich auf das Sicherheitspolizeigesetz. NGOs wie Epicenter.works meinen, es gäbe dafür in Österreich keine rechtliche Grundlage. Okay, Gesichtserkennung ist sicher die Applikation, die am stärksten verbreitet ist, die auch uns allen sozusagen wahrscheinlich am geläufigsten ist. Aber es gibt ja, wie der Felix bereits ausgeführt hat, ganz viele andere biometrische Verfahren. Und wir haben uns jetzt angeschaut, was sind jetzt diese gesellschaftlichen Auswirkungen, was bedeutet, nächste Folie bitte, für unsere Gesellschaft, wenn wir sehr viel Biometrie verwenden. Es gibt einerseits eine problematische Nutzenabwägung, weil es, wie man leicht erkennen kann, ein hohes Gefährdungspotenzial gibt. Wenn ich einmal in so einem System bin, kann ich nicht mehr abstreiten, dass ich es bin, wenn es mein Gesicht ist. Und es gibt eben nur nachgewiesenermaßen in diversen empirischen Studien marginale Sicherheitsgewinne. Was ein ganz ein anderer Aspekt ist, ist dieser Gewöhnungsaspekt. Und der André hat in der Einleitung schon gesagt, wir alle gewöhnen uns dran, unsere Handys mit Face ID, mit Draufschauen einfach aufzusperren. Wir gewöhnen uns dran, bei älteren Handys einfach den Finger draufzulegen und es funktioniert. Das heißt, wir haben im Alltäglichen so viel mit dieser Technologie zu tun, dass wir sie eigentlich nicht mehr wahrnehmen und damit auch in der Regel zu wenig kritisch darüber reflektieren. Das alles führt zu einer Erosion von Datenschutz und Datensicherheit. Wir haben das große Problem, dass die Biometrie mit ihren Gewöhnungseffekten sozusagen als Convenience-Produkt verkauft wird, dass wir aber gleichzeitig so wichtige Dinge wie zum Beispiel die Zweckbindung im Datenschutz aufgehoben sehen. Wir sollten aus Datenschutzsicht zum Beispiel unterschiedliche Aktivitäten mit personenbezogenen Daten nicht verketten können. Wenn wir aber immer den gleichen Fingerprint oder das gleiche Gesicht verwenden, um unterschiedliche Systeme aufzusperren, unter Anführungszeichen, höhlt das sozusagen ein Grundprinzip des Datenschutzes aus. Großes Thema Kommerzialisierung biometrischer Daten. Wir haben einen hohen Anreiz für Missbrauch, weil wenn ich in 10 Systeme einbrechen will als Schlechtmeinender, dann muss ich mir 10 Passwörter von den x Millionen Menschen, die ich da sozusagen beeinträchtigen möchte, herausfinden. Wenn aber in den 10 Systemen immer das ein Gesicht oder ein Fingerprint einer Person ist, dann brauche ich das nur einmal stehlen, um sozusagen auch in andere Systeme zu kommen. Das heißt, wir haben einen richtig hohen Anreiz, weil geringe Kosten für das Eindringen einen hohen Gewinn erzielen können. Das Thema der Unabstreitbarkeit habe ich schon kurz angesprochen. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich bin's nicht. Wenn jetzt aber das System eine fehlerhafte Identifizierung vorgenommen hat, ist es ein größerer Aufwand, das sozusagen wieder richtig zu stellen. Nächste Folie, bitte. Das heißt, wir sehen, kommend aus dem Bereich der Gesichtserkennung, dass es Massenüberwachung gibt, dass das leicht gemacht wird. Es wurde schon angesprochen, diese hohen Fehlerraten. Bei einem Champions League-Spiel in Wales wurden eben auch 92%, glaube ich, fehlerhaft. Das heißt, 2000 Menschen wurden, obwohl sie überhaupt für nichts verdächtig sind, weil sie eben nie Straftaten begangen haben, als Verdächtige identifiziert. Und das macht schon etwas mit einem Menschen. Das dringt sozusagen in seine Privatsphäre ein. Und das ist sozusagen eines dieser wirklich grundrechtlichen Probleme. Darüber hinaus, sozusagen auf dem weniger konkreten, haben wir so etwas wie einen Kontrollverlust über unsere biometrischen Daten, über unseren eigenen Körper, weil die Daten kommen ja von uns, weil wir gar nicht mehr sozusagen mitkriegen, in wie vielen Systemen sie verwendet werden. Und als letztes aus diesem Aspekt möchte ich betonen, es gibt sowas wie einen schleichenden Verlust der Menschenwürde, wenn wir den Körper, wenn wir unseren Körper nur mehr als Sammlung von Funktions- und Zugangsdaten sehen. Ich denke da auch an die Bewegung des Quantified Self, wo jede sportliche Aktivität getrackt wird, im Netz breitgetreten wird. Durchaus freiwillig, aber es ist ein Teil dieser Aspekte, aber auch ganz viele E-Health-Anwendungen, die auch Bioparameter quasi aus unserem Inneren sammeln und zu Daten machen, sodass diese Biometrie, die wir hier in dieser Studie beschäftigt haben, nur ein Teil sozusagen des Gesamtsystems sind. Was haben wir nun, bitte einmal noch wechseln, gefunden, dass aufgrund dieser Studie und unserer Analysen, welcher Handlungsbedarf aus unserer Sicht bestehen würde. Es ist einerseits so, dass die Datenschutz- und Sicherheitsstandards für Biometrie unzureichend sind. Das heißt, man muss bestimmte Bestimmungen sicher stärken. Man muss klar machen, dass es für biometrische Daten ein höheres Schutzniveau notwendig ist als für andere personenbezogene Daten. Was wir finden ist, dass es ganz wichtig ist, eine breitere Diskussion über Biometrie an sich, aber auch über die Einschränkung mancher biometrischer Datenerfassungen zu machen und die Zweckbindung zu stärken. Wir haben auch uns an die Meinung vieler Politiker angeschlossen, die das leider noch nicht durchgesetzt haben, dass es ein explizites Verbot von Biometrie gibt, aber wenn nicht die ganze Biometrie verboten wird, zumindest von Diskriminierung. Letzte Folie. Gesichtserkennung im öffentlichen Raum wird als besonders problematisch von uns angesehen, wenn es in anderen Bereichen als dem öffentlichen Raum verwendet wird, sollte es mit sehr strengen Auflagen jeder Art verbunden sein, eine verpflichtende Datenschutzfolgeabschätzung und nur mit Privacy by Design und dass diese anlasslose Massenüberwachung auch dem EuGH widerspricht, der ja gerade vor kurzem wieder ein Urteil dazu gefällt hat, sei nur nebenbei erwähnt. Für die reale Umsetzung und was aus diesen Ergebnissen zu schließen ist für die Arbeiterkammer, übergebe ich dann an die Kollegin Zimmer. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für das Wort und die nette Einladung. Ich bin in der Tat Konsumentenschützerin der Arbeiterkammer Wien und wir sind immer auf der Suche nach einer Begegnung zwischen Technik und dem Verbraucherschutz. Wir arbeiten mit dem ITER schon viele Jahre zusammen. Und in diesem Frühling waren wir wieder auf der Suche nach einem Thema und fanden, dass Biometrie geradezu vielversprechend ist. Einerseits, wie Walter und Felix bereits präsentiert haben, aus der Sicht der Technologiefolgenabschätzung bewertet zu werden, aber andererseits auch jetzt aus meiner verbraucherschützerischen Sicht unter die Lupe genommen zu werden. Ich darf vielleicht um die Folien bitten, wenn das klappt. Dankeschön. Wir sehen einfach so einen schleichenden Einzug dieser Technologie in den Verbraucheralltag. Wir kennen diese Taktik der Industrie- und Serviceanbieter schon im Hinblick auf das Smartphone oder Wearables, wo einfach Praktiken einstudiert, eingeübt werden, die convenient, die bequem sind, aber eben auch Schattenseiten aufweisen, über die sich Verbraucher in aller Regel nicht im Klaren sind. Wir wussten bei der Themenwahl im Frühling noch nicht, wie sozusagen treffsicher wir hier ein Thema gewählt haben, das auch in die Viruszeit passt, denn wie wir eingangs vor diesem Video festgestellt haben, auch unsere Gesichter werden jetzt veröffentlicht in diesem Video und wir vertrauen auch darauf, dass sie nicht für andere Zwecke weitergenutzt werden, aber genau sicher sind wir uns diesbezüglich natürlich nicht. Der Verbraucher kommt vor allem wohl mit Smartphones und dem Touch- und Face-ID der Apple-Anwendung in Berührung und vor allem junge Verbraucher, gewissermaßen als Instagram- oder Selfie-Generation, haben auch einen anderen unbekümmerten Umgang, ihr Gesicht quasi zu veröffentlichen, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir haben mal auch die Aufgabe, es publik bekannt zu machen, dass all das, was bequem ist, nicht folgen- und risikolos sein muss. Vielleicht nächste Folie, danke. Wir sehen das beispielsweise auch in einem anderen Themenbereich. Es gibt die Zahlungsdienstrichtlinie 2 der Union, die seit 2 Jahren fürs Online-Banking eine zweifache Kundenauthentifizierung vorsieht. Man kann zwar als Bank aus den Kategorien Wissen, also klassisch PIN oder Passwort, oder aus der Kategorie Besitz, Karte, Smartphone, diese Techniken zur Authentifizierung wählen. Aber es gibt doch Vorstöße, wie das hier zitierte, eines Schweizer Sprachbiometrieanbieters, viel stärker auf Biometrie zu setzen. Der hat in einer Börsennachricht das pointiert so formuliert, sozusagen die alten Authentifizierungsmethoden müssten sich zügig ändern, denn Biometrie ist sicherer, ja, und Lebenderkennung während der Identifizierung unterbinde auch Missbrauch. Und eines unserer Motive und Gründe für diese Studie war zu hinterfragen, stimmt das? Oder wie Walter schon zuvor hervorgehoben hat, geht es nicht doch viel mehr langfristig um den Verlust der Kontrolle über Daten. Und im Falle von biometrischen Daten weitreichender, nämlich über einen Kontrollverlust am eigenen Körper, denn uns stehen halt nur eine begrenzte Auswahl an spezifischen Merkmalen zur Verfügung. Und wenn die gewissermaßen korrumpiert, verbraucht sind, dann könnte man auch sagen, man hat sich aller Möglichkeiten einer Identifikation begeben und das berührt spätestens zu diesem Zeitpunkt die Menschenwürde. Dem Schweizer Sprachbiometrieanbieter wurde im Übrigen die Frage gestellt, und wie ist es mit der Skepsis der Verbraucher? Gibt es da nicht Vorbehalte? Und er hat natürlich zutreffend geantwortet, dass sich das mit der Gewöhnung ändern wird. Keiner hätte sich auch vor einiger Zeit vorstellen können, dass Handys mit Gesichtserkennung entsperrt werden. Darin sehe ich übrigens wirklich auch eine Strategie, während viele neue Techniken stark beworben werden, wird bei dieser Entwicklung des Einsatzes der Biometrie im Verbraucheralltag der Ball eigentlich auffällig niedrig gehalten. Das wird weder stark beworben noch groß sonst wie hervorgehoben. Ich glaube, es liegt daran, auch eben diese Schattenseiten und Bedenken nicht laut werden zu lassen und einfach zuzuwarten, wie bequeme Funktionalitäten sich so im Verbraucheralltag verbreitet haben, dass sie einfach nicht mehr wegzudenken sind. Die Schweizer Migrosbank bedient sich schon dieses Sprachbiometrieanbieters. Man kann dort als Kunde sein Sprachprofil hinterlegen. Das ist derzeit noch optional. Das ist ein interessanter Punkt, denn bei allen Bemühungen, Privatsphäre und Datenschutz zu schützen, gibt es eigentlich keine rechtliche Bestimmung, die eine Wahlfreiheit verlangt. Ja? Dass Verbraucher sich hinsichtlich der Methodik ihrer Identifizierung verschiedenster Techniken frei sich das aussuchen könnten. Und eine Aufgabe unserer Studie ist es einfach bei Konsumentinnen hinsichtlich dieser individuellen und gesellschaftlichen Folgen einfach das Bewusstsein zu schärfen. Nächste Folie bitte. Es sind nicht nur Banken, die experimentieren. Wir sehen sozusagen abseits der großen Anbieter wie Apple mit seinem Face und Touch ID auch viele kleine Insellösungen, wo munter Biometrie zum Einsatz kommt. Blick nach Deutschland, dort werden Spielhallen mit einem Face-Check kontrolliert. Es dient mal vordergründig dem Spielerschutz. Es findet dabei einen Abgleich zwischen einem Blick in die Kamera mit einer hinterlegten süchtigen Datei statt. Und im Übrigen versucht man auch biometrisch die Züge des Dargestellten zu analysieren, ob da die Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass es sich um einen Erwachsenen handelt. Da keine Daten gespeichert werden, hat deutscher Datenschutz also diese Anwendung genehmigt. Dann gibt es ein weiteres Beispiel aus Deutschland. Onfido Jugendschutz ist eine Variante der Altersverifikation, die Jugendliche vor ungeeigneten Internetinhalten schützen soll. Dabei kommt es zu einem Abgleich zwischen einem Ausweisbild und einem Live-Selfie. Und aus unserer Sicht ist auch wieder interessant, wie unbekümmert hier die Deutsche Kommission zum Jugendmedienschutz im Interesse des Jugendschutzhandelns Datenschutz jetzt nicht in den Fokus ihrer Überlegungen genommen hat. Dann gibt es jede Menge Beispiele, wo es um den Schutz der Identität geht, aber hauptsächlich im Interesse des Anbieters, der sicherstellen möchte, dass Dauerkartenbesitzer Karten nicht im Freundes- und Familienkreis weiter reichen. Das reicht von Zoos über Fitnessstudios bis hin zu Liftbetreibern. Und zu guter Letzt verweise ich auf ein sehr aktuelles Beispiel. Wen es interessiert, der findet auf der Seite des Justizministeriums eine Stellungnahme des Datenschutzrats aus dem September diesen Jahres. Da wird eine Novelle zur E-Government-Gesetz kommentiert. Die Bürgerkarte oder neuerdings elektronische ID wird pro futuro um eine biometrische Handyfunktion erweitert, um auf diese Weise halt einfacher und bequemer einen Identitätsnachweis erbringen zu können. Die E-Government-Lösung stützt sich dabei auf die schon vorhandenen Handyfunktionen der großen Hersteller. Ohne hier weiter auszuführen, inwieweit hier Datenschutz und Privatsphäre bei Apple, Google und Co. sichergestellt sind. Weshalb der Datenschutzrat zweierlei postuliert. Einerseits, es muss Wahlfreiheit herrschen. Es kann nicht sein, dass irgendwann über das Smartphone nur unter Heranziehung dieser Biometrie-Funktionen ein Identitätsnachweis erbracht werden kann. Und zum anderen wird moniert, dass es eine Folgenabschätzung braucht nach der Datenschutzgrundverordnung, denn mutmaßlich finden von Apple und Google doch wohl Datenübermittlungen europäischer Betroffener in die USA weiterhin statt. Also man sieht anhand diesen Beispiels, dass sie allen ganz nützliche Präventionskonzepten folgen, aber letztlich Prävention abgetauscht wird gegen neuartige Datenschutzrisiken. Nächstes Blatt. Ein weiteres Motiv für die Studie war, dass im Februar diesen Jahres die EU-Kommission ihr Weißbuch zur künstlichen Intelligenz veröffentlicht hat mit dem wohlklingenden Titel Ein Konzept für Exzellenz und Vertrauen. Letzteres ist für uns natürlich besonders interessant, ob Verbraucher hier aufgrund dieses vorgestellten künftigen Rechtsrahmens Vertrauen in KI haben können. In Bezug auf Biometrie lässt sich sagen, dass kein biometrisches Konzept ohne Algorithmen funktioniert, also ja, künftig wohl auch unter Anwendung halt künstlicher Intelligenz. Und vor diesem Hintergrund war für uns interessant, ob dieses Weißbuch in Bezug auf biometrische Daten hier mehr Schutz als gegenwärtig verspricht. Die Kommission hat zunächst den richtigen Befund angestellt, dass im Zusammenhang mit Algorithmen größere Risiken bestünden in Bezug auf Datenschutz, Privatsphäre, Nichtdiskriminierung und Fragen der Sicherheit und Haftung. Und begründet wird, dass Algorithmen schwer nachvollziehbar seien, latente Neigung haben, dass auch tägliche Gewohnheiten analysiert werden könnten und eine Eignung haben zur Massenüberwachung. Und in Bezug zur Gesichtserkennung problematisiert die Kommission auch diese Diskriminierungseignung, die schon in Studien in den USA festgestellt worden sind, dass im Wesentlichen hellhäutige Männer treffsicher erkannt werden als dunkelhäutige Frauen bei der Geschlechtsbestimmung. Ein Indiz dafür, wie sozusagen grob und wenig treffsicher Anwendungen im Wesentlichen noch sein dürften. Bei der Verwendung biometrischer Daten zur Fernidentifikation im öffentlichen Raum sorgt sich die Kommission auch über damit einhergehende Grundrechtsrisiken. So richtig dieser Befund ist, so unverständlich falsch das Signal, das sie dann aussendet, die Kommission, konnte sich letztlich nur verständigen, eine Debatte anzustoßen. Und zwar, wie es in dem Weißbuch beschreibt, über die besonderen Umstände, die eine solche Nutzung rechtfertigen könnten und über gemeinsame Sicherheitsvorkehrungen. Das war letztlich deswegen eine große Enttäuschung, weil ein zuvor geleaktes, inoffizielles Papier zu diesem Weißbuch noch ein temporäres Einsatzverbot von Fernidentifikation im öffentlichen Raum beinhaltet hat. Aus nachvollziehbaren Gründen, wie es die Kommission damals formuliert hat, um eine solide Methodologie für die Einschätzung der Folgen der Technologie entwickeln zu können. So, und das nächste Blatt entführt Sie kurz in die Datenschutzgrundverordnung. Dort haben wir einiges an Hilfsmitteln in Bezug auf Biometrie. Und es stellt sich halt nur die Frage, wie treffsicher diese allgemeinen Grundsätze dann im einzelnen Anlassfall sind. Wir haben eine strikte Zweckbindung dort angelegt. Daten dürfen nur für Zwecke weiterverwendet werden, die mit dem Ursprungszweck vereinbar sind. Allerdings gibt es dann eben Ausnahmen davon, angelegt in einer Art Kompatibilitätstest. Der Verantwortliche kann schauen, ob Weiterverwendungen noch vereinbar sind mit dem Ursprungszweck und was entscheidend ist jetzt im Hinblick auf Biometrie, man kann auf eine enge Zweckbindung nicht mehr vertrauen, wenn man sensible Daten selbst veröffentlicht hat. Das gilt dann wohl insbesondere schon mal für ein Facebook-Profil, das hier diese Lichtbilder, diese Fotografien von Gesichtern letztlich auch für biometrische kommerzielle Anwendungen ausgewertet werden können. Und es stellt sich nur noch die Frage, ob es diesbezüglich irgendwelche Grenzen gibt. Fotos sind nach der Datenschutzgrundverordnung auch nicht per se besonders schützenswerte, also sensible Daten, sondern nur wenn sie biometrisch ausgewertet werden. Das stellt ein Erwägungsgrund zur Datenschutzgrundverordnung unmissverständlich klar. Und was ich ganz interessant fand, vielfach unbeachtet geblieben ist, dass in der Datenschutzgrundverordnung eine Öffnungsklausel für Mitgliedstaaten enthalten ist. Hier können Länder auch weitere Bedingungen und Beschränkungen bezüglich biometrischer Daten einführen, allerdings nur, soweit dies zu keiner Beeinträchtigung des grenzüberschreitenden Datenverkehrs führt. Das deutet nur darauf hin, dass man Inländer diskriminieren dürfte, aber sobald es sich um einen internationalen Datenverkehr handelt, stünde einem es als Mitgliedstaat schon wieder nicht frei, die Nutzung biometrischer Daten einzuschränken. So, und zu guter Letzt gibt es noch im Artikel 22 das Verbot automatisierter Einzelentscheidungen. Aber sozusagen jeder Grundsatz hat so seine Ausnahmen. Grundsätzlich ist eine automatisierte Einzelentscheidung verboten, wenn sie rechtliche Wirkungen entfaltet oder Verbraucher in ähnlicher Weise beeinträchtigt. Es sei denn, der Verbraucher erteilt seine Einwilligung, die Entscheidung ist vertragsnotwendig oder ein Gesetz erlaubt dies. So. Das heißt, zu guter Letzt stellt sich für uns die Frage, ob denn das als Rechtsrahmen für biometrische Anwendungen in Bezug auf Verbraucher ausreichen kann. Wir glauben nein. wie das ITER schon zuvor festgestellt hat, eigentlich gibt es wenig Potenzial für einen sinnvollen Einsatz der Biometrie im Verbraucherbereich. Was spricht dann eigentlich gegen eine Beschränkung zum Schutz der Verbraucher? Im Grunde genommen braucht es auch ein Verbot der Echtzeitanalyse im öffentlichen Raum, denn eine Videoverwertung nur bei schweren Straftaten ist schon derzeit gang und gäbe. Es wäre mit dem Grundrechtsschutz absolut unvereinbar, wenn man darüber hinaus ginge und Personen, die sich frei im öffentlichen Raum bewegen, in Echtzeit biometrisch identifizieren wollte. Derzeit gibt es praktisch wenig Schlagkraft gegen missbräuchliche Anwendungen. Das zeigt eine Mitteilung des Europäischen Datenschutzausschusses von Anfang Oktober diesen Jahres. Hier wird nochmal klar darauf verwiesen, dass Clearview, Walter hat die Anwendung vorher schon skizziert, und PIM-Eyes keine datenschutzkonformen Konzepte sind, sondern eigentlich neue Technologien aufs Gröbste missbrauchen. Dennoch sind beide Anwendungen nach wie vor nutzbar. Es ist nicht erkennbar, dass sich Datenschutzbehörden hier im Wege eines Mandatsverfahrens mal darauf verständigt haben, auch vorläufig diese Anwendungen zu stoppen. PIM-Eyes ist in Polen beheimatet. Das heißt, es kann kein Zweifel bestehen, dass hier die Datenschutzgrundverordnung anzuwenden wäre. Das heißt, hier ist tatsächlich ein Vollzugsdefizit gegeben, weshalb es tatsächlich mehr Schlagkraft gegen solche missbräuchlichen Anwendungen bräuchte. Dann zwei
Wünsche. Daniela, ja? Es tut mir leid, dass ich da so hineingrätsche, das ist höchst unhöflich, ich weiß, Entschuldigung, aber wir sind way over time. Bitte, come to an end. Du hast noch 5 Minuten, I'm sorry.
Die werde ich nicht benötigen, weil ich bei meiner letzten Folie bin. Zwei einfache Wünsche, die eigentlich auf europäischer Ebene leicht umzusetzen wären. Eine Zweckbindung sollte greifen, auch wenn Verbraucher ihre Fotos veröffentlicht haben, und Gesichtsbilder sollten immer schützenswerte, sensible Daten sein und nicht nur, wenn sie für Zwecke der biometrischen Identifizierung ausgewertet werden. Es braucht bei so folgenreichen Anwendungen stärkere Vorabkontrolle. Der Europäische Datenschutzausschuss verweist im selben Papier aus Oktober diesen Jahres darauf, dass es einen Anbieter von Zugangskontrollen gibt, Sabrima der Name, dem 28 Millionen Fingerprints und Gesichter abhanden gekommen sind, weil er sie unverschlüsselt gespeichert hat. Also solcher unbekümmerter bis fahrlässiger Umgang mit Daten geht nicht an. Es wäre einfach bedeutsam, dass hier Datenschutzbehörden bei so sensiblen Anwendungen Vorabkontrollen durchführen. Und zu guter Letzt etwas, was bislang weit und breit nicht Eingang in Gesetze gefunden hat. Es sollte eine Wahlfreiheit bestehen hinsichtlich der Wege, wie man sich online identifizieren kann, und das auf Dauer. Denn wenn sich Biometrie rasend verbreitet, wie es den Anschein hat, bliebe für Verbraucher dann nur mehr der Warnhinweis auf Produkten wie Online-Banking oder Smartphones. Eine Entwendung ihrer biometrischen Daten kann zu unwiederbringlichen Schaden führen. Ja, danke.
Danke. Da bedanke ich mich mal ganz herzlich. Das sind ja alles keine Dystopien in Wirklichkeit. Das ist ja alles Realität. Das haben wir ja alles heute schon, wenn ich das richtig verstehe. Und mir wird ja bei solchen Anlässen immer leicht schlecht. ich hätte noch einen Haufen Fragen über das Thema, könnte man noch stundenlang reden. Es geht aber nicht, wir sind schon weit über der Zeit. Daher komme ich jetzt einfach zum Schluss. Ich bedanke mich mal ganz herzlich bei allen Beteiligten, besonders bei der Arbeiterkammer, die ist ja auch gleichzeitig einer unserer Sponsoren, aber auch bei den Kollegen von der Akademie der Wissenschaften. Und wir werden uns sicher noch weiter treffen zu dem Thema, da bin ich ganz sicher. Wenn ich denke, was da der Ross Anderson gestern erzählt hat, zum Beispiel über die Tatsache, dass man Daten nicht anonymisieren kann und so, da ist ja noch Tür und Tor geöffnet für Entsetzlichkeiten und für schlechte Schlafen und Nightmares. Okay, herzlichen Dank für alle Beteiligten.